unsere Jungs, die inzwischen erwachsene Männer sind. Geht das nicht? Ist doch jetzt da, ne? Ja. Ja, anscheinend doch. Tschüss sagen. Und, die waren ja alle mal Teenies. Jetzt ist der eine Mitarbeiter in der Teenie-Arbeit und der andere darf noch mit. Danke. Da war eine Gruppe von, ja, mit Eltern waren wir über 50 Leute. Aber Teenies waren das etwa 30. Und ich weiß, wie wir, gab ja nichts, was vor einigen Jahren gesagt haben, was passiert denn, wenn diese Gruppe geht? Diese Kinder, die sich so gut verstehen, oder junge Leute, die sich so gut verstehen, die nah beieinander leben, die Beziehungen zueinander gepflegt haben. Und jetzt war es auch gerade letztes Mal, wo wir gesehen haben, ja, die Teens, die jetzt heranwachsen, die Eltern wohnen in Großgoltern, in Basinghausen, in Celle und überall zerstreut. Wir haben gedacht, das wird schwierig, dass sie sich treffen zwischendurch in der Woche. Und wir haben eigentlich selber gar nicht mehr so dran geglaubt, dass da was draus entstehen kann. Und dennoch sind sie alle da und vielleicht so eng beieinander wie nie zuvor. Sie zeigen durch dem, dass sie sich einen weiten Weg auf sich nehmen und die Eltern zur Gemeinschaft hin. Sie kommen, weil sie überzeugt sind, dass es eine gute Sache ist. Und nun sind sie, 4, 5 Tage sind das, Jojo, mehr noch, 7 Tage zusammen. Und wir wollen daran denken im Gebet, dass Gott sie segnet, nicht nur in der Gemeinschaft untereinander, sondern auch in der Gemeinschaft mit ihm. Und wieder zurück zu Tongai und Daniela. Sind beide ruhige Vertreter. Sie ist ja sehr hübsch, dadurch fällt sie auf. Er ist ein Kerl. Aber sonst sind sie eigentlich sehr ruhige Typen. Und in aller Ruhe dienen sie schon jahrelang bei uns im Café. Und ich denke manchmal, jeden Sonntag, wo die kommen, haben die Dienst, so ungefähr, habe ich gedacht. Und bereiten Kaffee und Kuchen für euch vor. Kommt doch zur Hochzeit. Bringt doch einen Kuchen mit. Lasst uns doch zusammen feiern mit Danielas Familie, aber auch mit Tongais. Sie kommen einen weiten Weg aus Südafrika zu uns. Simbabwe. Und wir wollen auch Gott bitten, dass er das zu Ende führt mit dem Visum, sodass alle kommen können. Das wünschen wir euch. Wir wollen kurz miteinander beten. Wir möchten dir danken für die vergangenen Tage, für die vergangenen Wochen. Wir danken dir, dass du bei uns bist, alle Zeit, ob wir nun hier bei der Arbeit sind, Woche für Woche in der Schule, in der Uni, oder wenn wir in Urlaub sind und auch im gewissen Sinn so ein bisschen zerstreut, du bist dennoch bei uns und siehst uns. Und du wachst über uns und dafür danken wir dir. Wir bitten dich, dass du dies tust für unser Teams und die Mitarbeiter, auch diejenigen, die noch dorthin fahren müssen, dass du deine Hand über sie hältst und sie segnest. Und wir tun das auch hiermit. Wir segnen unsere junge Geschwister, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wir segnen auch Tongai und Daniela und danken dir für die beiden. Sie machen unsere Gemeinde reich. Sie haben ihr Platz und wir danken dir dafür und bitten dich, dass du sie segnest in alle Vorbereitungen, ganz besonders Tongais Familie, die so weit weg, von so weit weg herkommt, und bitten dich, dass die Zeit in Deutschland ihnen auch ihnen gut tut, auch die Gemeinschaft in der Gemeinde. Segne Danielas Papa in der Verkündigung, schenkt, dass wir da einfach diese Harmonie und diese Eintracht und Einheit finden, die wir nur in dir finden können, Jesus. Wir danken für die Zeit jetzt zusammen beim Nachdenken über dein Wort und danken dir dafür, dass dein Wort ein lebendiges Wort ist. Amen. Wir haben gerade gesungen und das ist ein klares Bekenntnis. Ich weiß es nicht, inwieweit du ernsthaft darüber nachgedacht hast, während du es gesungen hast. Vielleicht gefällt dir die Melodie. Es gibt Chorusse, die wir gerne singen. Es gibt andere, die wir nicht so gerne singen. Aber es ist oft so, dass wir gar nicht unbedingt über den Text nachdenken. Kannst du das wirklich sagen für dich? Kannst du das Jesus sagen? Du allein bist es. Du allein stillst meine tiefste Sehnsucht. Ist es wirklich so? Dass es eine Beziehung ist und nicht nur Wegweisung und Wahrheit? Ist es auch Leben? Und Leben ist ein Eingang. Eingang des Wortes Gottes in dein Herz, Eingang des Geist Gottes in dein Herz. Diese Beziehung bringt Frucht und die Frucht ist Leben. Und Gott will das. Und wir können lange sitzen. Ihr habt 20 Jahre morgens, nachmittags und abends und dann noch in der Woche, das ist nur Sonntag gewesen, im Gottesdienst. Weg und Wahrheit war er bis zum gewissen Punkt. Ich konnte das als Wahrheit anerkennen, aber die Beziehung war nicht da. Und weil die Beziehung nicht da war, war kein Leben. Auch keine Frucht zu sehen, weil sein Geist keinen Zugang hatte zu meinem Herz. Ich konnte ihm im Gehirn hineinlassen. Ich könnte ihn benutzen als Wegweisung, als Schild, zeig mir, wo ich hingehen soll. Aber eine persönliche Beziehung hatte ich nicht zu ihm. Das hat 32 Jahre gedauert, obwohl ich nicht nur dreimal im Gottesdienst am Sonntag, sondern auch in der Woche. Papa hat gelesen, die Bibel jeden Tag. Er hat mit uns gebetet. Samstagabends haben wir manchmal den ganzen Abend. Wir hatten keinen Fernseher, ein Radio war damals zu teuer für Papa. Und wir haben einfach am Klavier gestanden als Familie, alle sechs, und gesungen stundenlang. Und ich konnte Gott singen, ohne eine Beziehung zu haben. Die Lieder gefielen mir, Text war auch gut, das ist doch schön, aber Zugang war nicht. Gott war noch nicht in meinem Herzen drin. Bis ich begriffen habe, was er eigentlich meint in der Offenbarung. Siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an. Ich möchte mit dir Gemeinschaft haben. Ich will hineinkommen und mit dir essen. Ich will dir zu essen geben, damit du lebst. Und wir suchen unser Leben lang. Suchen wir alle, bis wir gefunden haben. Wir sind verloren, wir haben uns verlaufen. Wir sind alleine gelassen worden. Wir werden missbraucht von Widersacher. Vertrauen in unser Leben wird zerstört und wir suchen und suchen. Und wir werden suchen, bis wir ihn finden. Und zwar nicht nur im Kopf und nicht nur mit der Lippe, sondern im Herzen kennen, tief im Herzen. Und wenn wir ihn einmal gefunden haben, hört die Suche auf. In dem Sinn, dass wir verwirrt und verloren sind, dass wir auf falsche Wege sind. Klar suchen wir ihn mehr, wer Gott geschmeckt hat, der Gott, der schmeckt wie Honig aus dem Fels heraus. Ja, da werden wir, ich will das Wort süchtig nicht nennen, aber wir haben unsere Lust daran, mehr zu schmecken, ihn besser zu kennen, ihn mehr zu suchen. Und das ist eine Herzenssache. Ich will mit euch zusammen über die Geschichten oder Gleichnisse, die Jesus uns gibt, in Lukas Kapitel 15. Da gibt es vier Geschichten. Das eine ist ein Schaf, ein kleines, dummes Schaf. Das dümmste von 100. Das andere ist ein Groschen, da sehen 10 Groschen. Und das eine Silbergroschen ist verloren. Das Schaf ist ja auch in dem Sinn verloren. Auf Englisch sagen wir, I lost my way. Ich habe meinen Weg verloren. Ich habe den Pfad verloren. Ich weiß nicht mehr, wo ich stehe, wo oben ist, wo unten ist, links und rechts. Erkenne ich nicht. Ich habe mich verlaufen, ich bin verloren. Aber du kannst auch etwas verlieren. Und hier in der zweiten Geschichte ist es eine Frau, die eine Liebesbeziehung hat. Sie hat jemanden gefunden, der sie liebt. Aber sie hat ihr Ring verloren. Also, das war der falsche Finger. Ich benutze das wahrscheinlich viel zu viel im Verkehr, oder? Wo geht der Ring hin? Zweite Finger hier, ne? Und rechts. Ist ein gewissen, in unserer Gesellschaft wäre es unser Ring. Sie hat ihr Ring verloren. Das sind 10 Münzen, die sie hier auf dem Kopf trägt oder an der Brust. In Indien tragen sie es in Gold. Und das nennen die, wenn ich mich recht erinnere, Mangalwadi. Das tragen die als ein Versprechen. Die Braut hat vom Bräutigam diese Münzen bekommen. Und eine Münze ist verloren gegangen. Und sie sucht es. Diese Münze hat eigentlich kaum Wert, Silbergroschen. Aber wie wir sehen werden, sie stellt alles auf den Kopf. Sie muss es finden. Warum? Weil es zusammenhängt mit einer Beziehung. Es stellt eine Beziehung dar. Es stellt ein Versprechen. Es stellt einen Bund dar. Zwischen ihrer Person und dem Mann, der ihr ein Versprechen gemacht hat. Oh, schrecklich. Hab Geduld mit mir. Die Geschichten vom verlorenen Sohn, beziehungsweise sind 2 Söhne. Und ich denke, wir sagen automatisch, ja, der verlorene Sohn und wissen immer, welcher gemeint ist. Ich möchte, dass wir heute Morgen darüber nachdenken, welcher Sohn eigentlich verloren ist. Also 4 Geschichten. Ein Schaf, eine Braut, die ihre Münze verloren hat, ihr Silbergroschen, da fehlt ein Groschen in dieser Kette. Ist es etwas auseinandergebrochen und es muss wieder geschlossen werden. Sie muss diesen Silbergroschen finden. Und dann die verlorenen Söhne. Wir lesen hier ganz kurz aus Jesaja, bevor wir zu Lukas gehen, eine Geschichte, die der Prophet Jesaja Gottes Volk sagt. Das ist ein Wort von Jahwe, von Jehova, von Ich bin, der ich bin, an sein Volk. Und Jesaja sagt, für wahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn einsam, geschlagen, alleine gelassen. Sie haben ihn gesehen, hielten ihn aber für etwas, was er gar nicht war. Sie hatten sich geirrt. Sie waren verwirrt. Sie waren durcheinander. Sie haben es nicht verstanden, sein Leid. Sie wussten nicht, warum er so leiden müsste. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unsere Missetat. Nicht, dass er gesündigt hätte und von Gott bestraft wurde für seine Sünde. Nein, genau andersrum. Genau das, was wir gesehen haben in Christus, war falsch. Er hat nicht an seine Schuld, denn er hatte keine Schuld gelitten, sondern er hat an unsere Schuld gelitten. Aber er ist um unsere Missetat willen verwundet und unsere Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe. Ein jeder sah auf seinen Weg. Aber der Herr warf unsere alle Schuld auf ihn. Wir gingen alle in die Irre. Keine Ausnahme. Wir waren alle allein, einsam, verloren. Wir wussten den Weg nicht. Wir haben den Sinn des Lebens nicht erkannt. Dass es verloren war, zeigt meine ganze Geschichte bis zum 32. Lebensjahr. Ich habe gesucht. Und mir wurde dieses Bild gemalt von meinem Vater ganz deutlich, wer Christus ist. Jeden Tag, viermal am Sonntag. Und ich habe es nicht kapiert. Und obwohl ich das Evangelium so deutlich in der Kinderstunde, zu Hause, bei den Teens, am Klavier, im Singen, ich habe diese Dinge gesungen und sie nicht verstanden. Und weil ich sie nicht verstanden habe, mit 32 Jahren, als ich mein Zuhause, nein, gar nicht, 19 Jahre, bis zum 32. Jahr, mein Zuhause verlassen habe, habe ich ihm gesucht. Nicht gewusst aber, dass das, was ich suche, eigentlich Jesus ist. Ich dachte zuerst, naja, ich will ein Kerl sein. Bodybuilding, laufen, viel Sport, überall machen, meinen Körper pflegen, Pickel ausdrücken, Make-up drauf. Und später, als ich meinen Körper einigermaßen, sieht man heute nicht mehr, aber früher, ging's. Über Durchschnitt. Na, ich gedacht, das ist es einfach nicht alles. Dann habe ich eine andere Lücke gefunden. Und denkt, ja, ein Mini. Du musst ein Mini haben. Kleiner weißer Mini mit einer schwarzen Haube. War damals modern. Alle hatten schwarze Hauben. weil die Rallye-Autos schwarze Hauben hatten. Und zwar mattschwarz, damit das Licht nicht drauf reflektiert. Ich hatte dann so ein Ding und bin entsprechend gefahren und auch einmal bei jemand hinten drauf. Und habe gemerkt, das war es auch nicht. Mädchen, Frauen, Freiheit in der Sexualität, Alkohol bis über beide Ohren. Kaum habe ich erkannt, dass es auch nicht da ist. Bin im gewissen Sinn frei geworden von diesen Bindungen, habe ich dann angefangen, woanders zu suchen. Ich habe mein Leben lang gesucht. Bis zum 32. Lebensjahr. Und dann wusste ich, ich habe wieder einmal diese Geschichte gehört. Diese Geschichte von Jesus. Und es hat reingehauen. Und an diesem Abend in der Teestube im Jesus-Treff in der Goethestraße ist Jesus hineingekommen. Und plötzlich habe ich aufgehört, alles andere zu suchen als ihm und ihm allein. Paulus schreibt, dass ihr erkennt, dass ihr die Gemeinschaft sucht, wie groß, wie hoch, wie tief, wie weit diese Liebe Christi ist. Die Suche geht weiter für dich und für mich. Sie hört nicht auf, denn er ist unbegreiflich groß. Unstellbar hoch in seiner Herrlichkeit. Und Macht. Er ist erhaben über alles andere. Er ist aber so niedrig geworden. Für uns in Jesus Christus. Er hat sich so erniedrigt. Bis zum tiefer geht es nicht. Und sein Herz ist so groß. In sein Sterben sagt der Vater, ich möchte so gern all deine Kinder erlösen, alle Menschen sollen erkennen, dass du der Herr bist, dass ich der Erlöser bin. So weit ist er, so hoch und so tief und so weit. Und wir sollten ihn weiterhin suchen. Glaub ja nicht, dass du Gott kennst. Du hast wohl schon geschmeckt. Aber Gott erkannt, wie er eigentlich ist, werden wir eines Tages. Im Moment schauen wir wie durch ein Glas, wie durch einen Spiegel. Also lasst uns weiter suchen. Du bist hungrig. Wir haben alle dieses Gefühl gehabt, diese Erlebnisse. Entweder to be lost, selbst verloren zu sein oder etwas verloren zu haben. Und ich muss an zwei Geschichten denken. Eins, wo ich etwas verloren hatte, nicht das einzige Mal. Ich habe schon oft meinen Postpass verloren, kurz vor der Grenze oder am Flugzeug will ich ein Check-in machen und denke, kein Pass. Wobei ich bin nicht der Einzige. Ich kenne da einen anderen Peter, der seinen Pass vergessen hat. Visum, noch schlimmer. In der Schweiz, auf dem Weg in der Schweiz, muss ich zu Hause, Schatz, hast du mein, ja, es liegt hier auf dem Schreibtisch. Ich rufe den Micha an, Micha setzt sich in ein Auto und fährt uns hinterher, um mir meinen Pass zu bringen. Ich kam hier hin, ich saß in Indien in der Taxe und ich saß auf meinem Portemonnaie und ja, das bisschen Geld, was man hier verdient bei uns, ist in Indien viel. Und ich hatte gerade mein Monatsgehalt abgeholt und mein Portemonnaie war wie ein Ei, rund, voller Geld. Und ich saß drauf in der Taxe, ich hatte die Gewohnheit auch immer vorne zu sitzen, damit ich mich mit den Taxifahrern unterhalten kann. Und konnte nicht mehr auf meine linke Backe sitzen und habe mein Portemonnaie rausgeholt, ich weiß es noch, als ob es gestern war, und habe das zwischen meine Beine geschoben. Dann habe ich ihnen von Jesus erzählt. Dann steige ich aus und lasse mein Portemonnaie im Auto. Und schwupps, war er weg. Und er hat bestimmt gedacht, Halleluja. Danke, Jesus, jetzt glaube ich an Jesus. Und bei mir regelrecht, wisst ihr, da sackt die Seele in sich zusammen und du merkst, da ist kein Boden. Du fällst zum Fels, träumen wir von, oder? Fällst zum Fels, versuchst dich irgendwo festzuhalten. Was mache ich nun? Mit wem soll ich reden? Wo soll ich hin? Da hatte ich etwas verloren, wie unsere Frau hier in dieser Geschichte, die diesen Groschen verliert. Aber wir haben einmal unsere Tochter verloren, Gabi und ich. Als junger Vater waren wir unterwegs. Ich war im Urlaub hier in Deutschland, aus Indien. Und wir waren unterwegs bei Tengelmann einkaufen. Und meine Tochter, die Älteste, war damals, 3 Jahre alt oder so. Und schwuppdiwupp war sie weg. Und wir suchen im Garten. Supermarkt. Und wir leben ja zusammen. Ihr kennt meine Frau. Meine Frau ist durchgedreht. Und ich habe versucht, die Ruhe zu machen. Nirgends, überall gesucht den Supermarkt. Sie war nicht zu finden. Wir haben sogar gefragt hier im Lagerraum, habt ihr hier ein kleines Mädchen gesehen? Ne? Dann sind wir zur Kasse hin. Und ich gehe zu der Frau in der Kasse und ich sage, wir suchen so ein kleines Mädchen mit langen, dunkelbraunen oder dunkelblonden Korkenzieher. So ungefähr so hoch. Sie heißt Naemi. Und sie guckt mich groß an und sagt, ist das Naemi da? Und Naemi steht, damals stand das Leergut an der Kasse. Beim Leergut und machte die Flaschen leer. Das hat sie von ihrer Mutter gelernt. Du kennst sicherlich ähnliche Geschichten. Da ist plötzlich kein Halt mehr. Da rutschst du ab und es gibt keinen Halt. Da schreist du Jesus und es ist irgendwie platt. Du weißt gar nicht. Gibt es diesen Jesus überhaupt? Als Gläubiger fragst du dich wirklich, habe ich mir die ganzen Jahre irgendwie das selber vorgemacht? Und wir wissen nicht, ob er da ist, bis er sich ausstreckt und deine Hand packt und dich festhält und sagt, deswegen habe ich es zugelassen, damit du weißt, dass ich bin. Ich bin dein bester Freund, ich kenne dich, ich habe dich beim Namen gerufen, du bist mein. Ich lass dich nicht los. Du magst versagen, du magst deine Glaubenszweifel haben, aber ich lass dich niemals los. So sehen wir, wie die Schrift bereits im Alten Testament uns sagt, dass wir alle auf der Suche sind. Wir haben uns verlaufen und haben etwas verloren. Wir suchen und finden nicht, wir bitten und finden oder bekommen oder empfangen nicht, weil wir falsch suchen und falsch bitten. Ich will hier in Lukas Kapitel 15, das ist mein Bart hier an dem Ding, ich mache das ein bisschen tiefer. Das besser? Bart, das ist doch kein Bart, oder? Das ist eine Krankheit. Es nahten sich immer aber allerlei Zöllner und Sünder, um ihm zu hören. die Zöllner, die Sünder, die sind ihm nahe gekommen. Sie spürten, er ist nicht wie die Pharisäer. Wenn wir uns ihm nahen, dann naht er sich uns. Wenn wir ihm suchen, öffnet er sich und er lässt sich finden. Hier haben wir einen Gott, der uns begegnen will, der ja mit uns Gemeinschaft haben will. Und das haben die Pharisäer nicht kapiert, die Selbstgerechten, auch in dieser Geschichte sehen. Sie brauchen ihn nicht. Sie sind selbst gerecht. Sie brauchen Gott nicht. Sie brauchen Christus nicht. Ihre Gerechtigkeit, ihre Werke, ihre Erkenntnis, das reicht. Sie verstehen ihn nicht. Aber die Sünder und Zöllner, die wagen dies, in ihrer Not strecken die sich zu ihm aus und sie kommen ihm nah und er öffnet sich. Und die Pharisäer und Sadduzäer und Schriftgelehrte, die Selbstgerechten, sie verstehen das nicht. Wie kommt es doch Gott und er kommt den Menschen dennoch so nah? Nicht einmal seine eigenen Jünger haben diese Nähe verstanden. Die Samariterin am Brunnen, das ist doch eine Hure. Das muss er doch als Prophet begreifen. Wieso kommt er ihr so nah? Wieso öffnet er sich diese Frau? Wieso fühlt sich die Samariterin so zu ihm hingezogen? Das andere hat sie doch alles von Männern schon gehabt. Sie wusste, 7, es macht mich nicht satt. Aber dieser Jesus, der hat etwas anderes, was meine eigentliche Lust, was meinen Hunger stillt. Die Pharisäer und Sadduzäer stehen ein bisschen abseits und beobachten die Situation. Die Unreinen, die Kranken, die Gefangenen, die Blinden, die Lahmen, die kommen zu ihm. Kommet her zu mir, ihr, die ihr krank, lahm, blind und gebunden seid. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten murrten und sprachen, dieser nimmt die Sünder an, und isst mit ihnen. Er sagte aber zu ihnen dies Gleichnis. Also diese Gleichnisse kommen aus diesem Hintergrund, aus diesem Gedanke heraus. Welcher Mensch ist unter euch, der 100 Schafe hat, und wenn er eins von ihnen verliert, nicht die 99 in der Wüste lässt und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet. Und wer es gefunden hat, so legt er sich auf die Schulter voller Freude. Und wenn er heimkommt, ruft er seine Freunde und Nachbarn und spricht zu ihnen, freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. Ich sage euch, so wird auch Freude im Himmel sein. Jetzt legt er das geistlich aus. Über einen Sünder, der Buße tut. Er sucht etwas in den Herzen der Menschen und sieht, bei den Ungerechten, bei den unreinen Sündern habe ich eine Chance. Bei den Selbstgerechten ist keine Chance. Ihre Gerechtigkeit, ihre eigene Gerechtigkeit genügt ihnen. Der Buße tut mehr als über 99 Gerechte, die der Buße nicht bedürfen oder nicht nötig haben. Hier haben wir zuerst Schafe und ich weiß, Schafe sind unheimlich dumm. Lämmchen sind die süßesten Tiere, die es überhaupt gibt. Weiß, flockig, großen Augen, süße kleine Schnauze, die wollige Wolle, weiß wie Schnee. Und wenn sie springen, springen sie dran, hoch wie sie selber sind. Und das machen die in alle Freude und Freiheit. Und es fällt ihnen so leicht, dass es Kinder begeistert. Deswegen lieben Kinder Lämmer, wie sie sie lieben. Aber sie sind dumm bis zum geht nicht mehr. Da denke ich, da ist ein Affe noch schlauer als ein Lämpchen. Die sind blöd. Ich habe die beobachtet. Mein Bruder versucht, sie zu führen, ne, so 800 bis 900 Stück. Ne, und die sind immer zusammengerammelt. Der eine schubst den anderen ständig. Und wenn es eine Lücke gibt, da ist es wie in Indien im Verkehr in Bombay. Schwupp! Ist der eine da in diese Lücke hineingerutscht. Ob es eine Lücke im Zaun ist, eine Lücke in der Herde, eine Lücke zwischen Felsen, die sind alle da und wollen gleich. Sie suchen alle. Sie suchen sozusagen die Lücke. Das Vakuum ist da. Und sie denken, da muss ich hin. Da werde ich es finden. Das ist es ja. Das ist es. Eine Freundin, das ist es. Eins in der Schule, das ist es. Die Ausbildung. Diese Länder besuchen. Diesen Mofa. Ah, jetzt weiß ich, was das ist. Ich brauche einen Mann. Und wenn du ehrlich bist, liebe Schwester, merkst du, da hat mich jemand in der Pfanne gehauen. Das ist es auch nicht. Und deswegen scheitern unsere Ehen, weil wir meinen, sie ist es. Danke. Jetzt hört die Suche auf. Und da suchen wir Flitterwochen, ein paar Nächte und dann ist es auch Alltag. Dann merken wir, die Ehe ist als Nichte, es muss also die Nachbarin sein. Es muss der Arbeitskollege, das muss es sein. Wir suchen immer die Lücke und kommen nicht weiter. Und wir sind so dumm dabei, dass wir uns verlaufen. Und hier ist ein Schaf, der hat die Lücke gesucht und raus aus die Herde. Und die anderen 99 sind alle zu Hause. Aber dieses blöde, kleine Schaf irrt da irgendwo auf den Bergen, nachts alleine, kann sich nicht orientieren, frisst und frisst und frisst. Alles, was Schafe machen können, ist fressen. Das andere gehört ja auch dazu, aber darüber wollen wir nicht reden. Zuerst sehen wir ein Schaf, dann haben wir die zweite Geschichte, und zwar vom verlorenen Groschen. Oder welche Frau, die 10 Silbergroschen hat und einen davon verliert, zündet nicht ein Licht an und kehrt das Haus und sucht mit Fleiß, bis sie ihn findet. Und wenn sie ihn gefunden hat, ruft sie ihre Freundinnen und Nachbarn und spricht, freut euch mit mir, denn ich habe meinen Silbergroschen gefunden, den ich verloren hatte. So sagt ich euch, wird Freude sein vor den Engeln Gottes über einen Sünder, der Buße tut. Also hier an dieser Stelle gibt es verschiedene Auslegung. So diese Frage, was ist denn da? Geht es wirklich um einen Silbergroschen? Kannst du mir doch nicht erzählen. Wenn du 1 Euro verlieren würdest, ja, da suchst du kurz, oder? Denkst du, ja, das wird sich schon finden. Das geht hier gar nicht um einen Silbergroschen. Hier hat die Frau etwas verloren. Diese Braut hat etwas verloren, das für sie mit nichts anders zu ersetzen ist. Nichts anders. Und deswegen gehen viele Ausleger davon aus, und eigentlich empfinde ich das persönlich auch so, dass dieser Silbergroschen gehört in diese Kette. Die Frauen damals, habt ihr sie gesehen oft, man sieht sie auch unter den Völkern, Urvölkern in Asien, aber nicht nur, die sie entweder um ihre Stirn herum, in den Haaren eingeflochten oder um Hals. Oder wie gesagt, in unserer Kultur ausdrücken. Sie hat ihr Ring verloren. Das ist ihr gegeben als Bund. Ihr Freund, ihr Liebhaber hat es ihr gegeben. Und sie hat es verloren. Und sie gibt keine Ruhe, bis sie es gefunden hat. Lass uns mal ganz kurz in Hohelied der Liebe hineinschauen. Salomon war ja da wirklich gut drauf, was Frauen betraf und Liebesbeziehung. Und ja, das Hohelied der Liebe, da lesen wir nicht so oft dran. Aber ich dachte, wir lesen einfach in diese Geschichte, damit wir auch diese Frau verstehen, wie es ihr ergangen ist. Plötzlich war eine Beziehung, die versiegelt war, nicht mehr vorhanden. Für sie hatte sie alles verloren. Er küsse mich, Vers 1 von Kapitel 1. Das ist Bibel übrigens hier, ne? Er küsse mich mit den Küssen seines Mundes, denn deine Liebe ist lieblicher als Wein. Wein ist ein Zeichen für Überfluss, für Reichtum, für Freude. Deine Liebe, deine Zuneigung zu mir, deine Wertschätzung ist viel wichtiger und größer als alles andere. Es riechen deine Salben köstlich. Dein Name ist eine ausgeschüttete Salbe. Kurz darüber nachdenken. In wessen Namen Salbe? In wessen Namen ist Heil? In Jesus' Namen. Er ist unsere Salbe. Er ist unsere Salbe. Er ist unser Heiland. Er bringt uns Heil. Dein Name ist eine ausgeschüttete Salbe. Darum lieben dich die Mädchen. Zieh mich dir nach. So wollen wir zusammen laufen. Das hatte diese Frau in ihr Herz. Sie hatte dieses Versprechen. Die 10 Münzen waren da, jetzt fehlt aber eins, sie hatte nur 9. Sie hatte sich vorgestellt, wie es sein würde, mit ihm zusammen zu laufen, ihr Leben lang, diesen gemeinsamen Weg. Mach einen Sprung zu Vers 7. Sage mir an, du, denn meine Seele liebt, wo du weidest, wo du ruhst am Mittag, damit ich nicht herumlaufen muss bei den Herden, deine Gesellen. Wir sollen dir goldene, Vers 11, Kettchen machen mit kleinen silbernen Kugeln. Spricht auch davon, oder? Wir wollen dir goldene Kettchen machen mit kleiner silbernen Kugeln. Und als der König sich herwandte, gab meine Nade ihren Duft. Mein Freund ist mir ein Büschel Myrren, das zwischen meine Brüsten hängt. Nur für Erwachsene. Siehe, meine Freundin, du bist schön. Schön bist du. Deine Augen sind wie Taubenaugen. Siehe, mein Freund, du bist schön und lieblich. Hey, das ist doch nicht Weg und Wahrheit. Das ist Liebe. Hey, das ist Leben. Da ist Dynamik drin. Kapitel 2, Vers 2. Wie eine Lilie unter den Dornen, so ist meine Freundin unter den Mädchen. Hast du schon mal darüber nachgedacht, dass das die Gedanken sind, die er, Mann oder Frau hier, über dich hat. Also, ich eine Lilie, ein fetter Kaktus, aber keine Lilie. Was zeigt eine Lilie? Das ist doch Reinheit, oder? Die weiße Lilie ist doch Reinheit. meine Liebe zu dir ist rein. Mag deine noch so unrein und unreif, mag die noch so wanken, mag die noch so viel Unglaube. Unglaube ist das, was unsere Beziehung verunreinigt. Das sagt uns Paulus ganz deutlich in Römer. Unglaube, das ist unser Problem. Dass wir das nicht annehmen und begreifen, dass wir solch eine Zuneigung haben, dass er uns so liebt und dass er uns so sieht. Ich, alter Zuhälter, Babyabtreiber, Ehezerstörer, Monster. Ich kann es nicht kapieren. Peter, du bist meine Lilie. Und da denke ich, Jesus, was hast du da gemacht? Welch eine Kraft ist in dein Blut verborgen, dass ich für den Vater nun wie eine Lilie aussehen soll? Das gibt es nicht. Völlig unmöglich. Das kann nicht wahr sein. Ist das nicht, was in dir abgegangen ist, damals, als du dich bekehrt hast? Das kann erlebt. Es ist in mir aufgegangen wie Licht. Es ist Kraft da, Hoffnung, Glaube. Kommt woanders her, übernatürlich. Da ist doch was abgegangen. Hast du aufgehört, mehr zu suchen? Hey, das war nur, weißt du, so ein kleines bisschen Honig. Zieh mich hin, haben wir gelesen. Zieh mich hin, wo zieht er dich? In und durch die Liebe. Erkenntnis gehört dazu, aber die Erkenntnis ist dazu, dass du ihn näher kennenlernst. Wie ein Apfelbaum unter den wilden Bäumen, so ist mein Freund unter den Jünglingen. Unter seinen Schatten zu sitzen begehre ich, und seine Frucht ist meinen Gaumen süß und so weiter. Ach, keine Zeit. Liest mal, wenn ihr nach Hause. Songs of Solomon. Hohelied der Liebe. Sie kannte dies. Sie hatte diese Frucht. Sie hat es geschmeckt. Sie hat ihn gesehen. Sie hatte ihn vielleicht noch nicht erkannt. Und er hatte sie nicht erkannt im sexuellen Sinn. Da war aber dieses Versprechen. Und das war gebrochen. Dieses Glied fehlte und es hat ihr nicht Ruhe gelassen, bis sie es wieder gefunden hat. Das ist David in dem Psalmen. Herr, nehme deinen Geist. Nehme diesen Silbergroschen aus der Kette nicht heraus. Wie soll ich leben ohne dir? Und sie hat es gesucht und sie hat aufgeräumt. Kennt ihr das? Oh, ich kenne das im Flugzeug. Einmal sind wir von Bombay nach Madras. Air India Flugzeug, ne? Und die sind sowieso etwas lauter als die anderen, ähnlich wie Aeroflot. Und das bebte, das war wie eine holprige Straße. Und das ging über eine Dreiviertelstunde. Weißt du, in dieser Dreiviertelstunde habe ich alle Sünden meines Lebens 10-mal bekannt. Ich dachte, jetzt geht's ab, jetzt ist es vorbei. Jetzt ist Buße dran. Ich habe gefegt, aufgeräumt. Wisst ihr, deswegen ist es dir manchmal so. Hey, stell mir vor, ich nehme es nicht raus, aber ich zieh mal, ich zupfe da dran an diesen Groschen, damit du mich wieder suchst. Und sie sucht es und findet es und freut sich mit ihrer Freundin. Wisst ihr, Frucht der Buße ist immer Freude. Wir werden das sehen auch bei den Söhnen. Frucht der Buße, der Sündenerkenntnis ist immer Freude. Der Sünder schleppt so viel Gewicht herum, so viel Last, so schlechtes Gewissen. Er kriegt O-Beine vom verlorenen Sohn. Und er sprach, ein Mensch hatte zwei Söhne und der Jüngere von ihnen sprach zu dem Vater, gib mir, Vater. Das ist ein netter Junge, oder? Gib mir das, was ich nicht verdient habe, was du dir verdient hast, du und dein Vater und dein Großvater, was ihr euch hier aufgebaut habt für Generationen, dieser Bauernhof. Da habe ich den Finger noch gar nicht krumm gemacht, kleiner Junge. Ich will nur Party machen. Gib mir meinen Anteil. Das ist Selbstsucht bis zum geht nicht mehr, oder? Wir dürfen nicht vergessen, wo dieser Junge herkommt. Was er für eine Herzens hat. Das ist kein Engel. Ich, der liebe, arme, verlorene Sohn, der durch äußere Umstände verführt wurde. Er ist ein Sünder in sein Herz. Und er ist nicht besser als der andere Bruder. Es gibt aber einen Unterschied. Er kehrt um. Er erkennt seine Not. Er weiß, dass er verloren ist. Der Selbstgerechte. Was ist denn das? Buße. Und ich empfinde, wisst ihr, viele, nicht nur Menschen sind verloren, auch in der christlichen Szene. So viele Gemeinden sind verloren heute, Geschwister. Ganze Gemeinden sind verloren, weil sie sagen, Sünde, was ist das? Buße? Das Kreuz? Christus? Christus hat gelitten? Das wollen wir nicht hören. Das kommt nicht an. Ich sage euch, das ist das Einzige, was ankommt. Wir haben es gelesen. Dass er bis zur Unerkenntlichkeit geschlagen wurde für meine Sünde. Das ist Zentrum, das ist der Grund, warum ich ihn liebe. Weil er meine Last getragen hat und mir Freiheit geschenkt hat. Und er sagt, der Junge von ihnen sprach zu dem Vater, gib mir, Vater, das Erbteil, das mir zusteht. Kannte sich wohl mit dem Gesetz aus, wo es darum ging, dass er was kriegt. Aber dass er mal zu Hause auffegt, und sein Zimmer aufräumt und Mutter beim Rasenmähen im Garten und Papa beim Autowaschen. Und dass er mal für seine kleine Geschwister sorgt, da hat er nicht dran gedacht. Er denkt nur an seinen Anteil. Das ist ein selbstsüchtiger, unverschämter, respektloser kleiner Junge. Was macht der Vater? Du, ich hätte ihn. Nein, ich will es nicht sagen, daher hört hier keiner mir zu. Oder Alex? Du doch auch. Ich hätte ihn an der Wand gedrückt. Ich hätte ihn gesagt, hier, runter auf die Knie, wisch mal. Wischen, wischen, wischen. Aber schnell. Hey. Wisst ihr, was uns zu Christus zieht? Das ist Gnade. Was macht der Papa? Hier hast du. Hier hast du. Und er sagt nicht nur hast du, er sagt hier, hier habt ihr. Und das ist ganz wichtig. Sind ja zwei Söhne. Und nicht hier, Erbteil, gib mir, Vater, das Erbteil, das mir zusteht, und erteilte Hab und Gut unter sie. Beide Brüder. Und nicht lange danach sammelte der junge Sohn alles zusammen und zog in ein fernes Land. Und dort brachtete er sein Erbteil durch mit Prassen. Was das bedeutet, das wissen wir, das haben wir die meisten von uns sowieso alle schon getan. Als er nun all das Seine verbraucht hatte, kam eine große Hungersnot über jenes Land und er fing an zu darben. Und ging hin und hängte sich an einen Bürger jenes Landes. Einer, der so gesinnt war wie er. Reichtum macht viele Freunde, aber der Arme wird von seinen Freunden verlassen. Das hat Salomo uns gesagt hier für diese Geschichte. Hast du was? Hast du viele Freunde? Hast du nichts? Hast du keinen Freund? Das ist so wichtig, dass wir auch hier in der Gemeinde, wisst ihr, diejenigen, die neu sind, die noch nicht hineinpassen, die wir nicht kennen, wir müssen uns zu ihnen stellen. Da müssen wir sein. zu denjenigen, die arm und alleine sind, in dem Sinn, ja, arm sein hat nichts mit. Du kannst auch mittendrin mit Reichtum zu tun. Arm ist nicht nur Knete. Die ärmsten Menschen, die ich auf dieser Welt kennengelernt habe, sind die reichsten Menschen, mit denen ich überhaupt eine Beziehung hatte. Sie waren arm. Einsam. Hatten keine Freude, keine, nur Sorge. Freunde hatten die viele. Die wollten aber alle nur dasselbe. Die wollten etwas davon abhaben. Er ging und hängt sich an eine seiner Gesinnten. Heißt das richtig auf Deutsch? Jener, der so gesinnt war wie er. Und er schickt ihn auf seinen Acker, die Säue zu hüten. Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Schotten, die Säue fraßen. Und niemand gab sie ihm. Da ging er in sich und sprach, wie viele Tage Löhne hat mein Vater, die Brot in Fülle haben und ich verderbe hier im Hunger? Dieses Wort da ging ist Erchomai. Und das bedeutet von einem Standpunkt zum anderen. Hier ist Buße mit gemeint. Er sinnt danach, hier fängt es an. Er öffnet sein Herz. Gott spricht hinein. Und er sieht, es gibt ja eine andere Möglichkeit. Ich muss nicht Sklave diesem Herrn sein, der mich dazu zwingen will, Schweinekram zu fressen. Es gibt eine andere Möglichkeit. There's an option. Ich kann umkehren. Und er denkt darüber, wie gut er das hatte bei Papa. Und das kenne ich. Ich habe meine Eltern so liegen gelassen. Ich habe die so verletzt. Und ich habe diesen Reichtum, diesen Frieden, diese Liebe, diese Freiheit, diese Reinheit zu Hause erst gesehen, als ich bis hier oben hin im Saukram drin war. Erst dann habe ich das erkannt. Da dachte ich, nee, nichts wie raus hier, zurück. Ich will mich aufmachen. Und zu meinem Vater, von dem, der mich sucht, von dem lasse ich mich finden. Gott findet uns, aber die Initiative kommt aus der Buße, Umkehr, Umdenken und eine neue Herzgesinnung. Dies geschieht bei ihm, bei dem Brunner überhaupt nicht, werden wir noch sehen. Aber er kommt um, er kehrt um und weil er umkehrt, das ist das Aufmachen hier, erlebt er seinen Vater, wie er eigentlich ist, dieser Vater, mit dem er jahrelang gelebt hat. Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Mache mich zu deinem Diener oder ein Tagelöhner. Und das ist alles in dem Herzen vorhanden, okay? Und Gott sieht sein Herz. Gott ist der Vater hier. Und Gott sieht sein Herz und weiß, was hier passiert ist. Und deswegen kommt der Vater auf ihn zu, ohne jegliche Frage. Er macht sich auf und kam zu seinem Vater. Als er aber noch weit entfernt war, sah ihn sein Vater und es jammerte ihn. Er lief und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Ja, jetzt, Gott ist nicht alt, das weiß ich. Ja, mein alten Mann, versteht's? Der sind erwachsen. Er schämt sich nicht, seine rebellischen, widerschmänzigen, schmutzigen, seine Fingernägel lang, voller Schweinekram. Er hat gestunken. Er hat sich womöglich monatelang die Füße nicht gewaschen. Und der Vater läuft ihm entgegen und umarmt ihn. Warum kann der Vater das tun? weiß ja gar nicht, vielleicht will er, dieser linke Hund, mich wieder ausnutzen. Gar nicht, der hatte sein Herz gesehen. Und Gott läuft ihm entgegen. Der Sohn aber sprach zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Aber der Vater sprach zu seinen Knechten, bringt schnell das beste Gewand her. Danach hat er sich doch ausgestreckt. Markenklamotten, Pumaschuhe, Postanzüge. Es ist alles zu Hause da. Vom Besten. Es ist schon da gewesen die ganze Zeit. Er hat es aber nicht gesehen. Aber der Vater sprach zu uns, bring schnell das beste Gewand her und zieht ihn an und gebt ihm einen Ring an seine Hand. Die Bedeutung von diesen Dingen, wir haben keine Zeit, ihr habt schon längst überzogen hier. Es tut mir leid, bitte habt noch 2-3 Minuten Geduld mit mir, damit ich hier zu Ende fliegen kann. Und Schuhe an seine Füße und bringt das gemästete Kalb und schlachtet's. Lasst uns essen und fröhlich sein, denn dieser, mein Sohn, war tot. Das war der verlorene Sohn, der ist aber nicht mehr. Und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Jetzt kommt der eigentliche verlorene Sohn. Aber der ältere Sohn war auf dem Feld. Und als er nahe zum Hause kam, hörte er singen und tanzen. Wenn die frommen Gesetzlichen, selbstgerechten, was nicht abkönnen, ist Musik, singen und tanzen. Ich sag's euch, das merkst du sofort. Ein frommer Geist, ein gesetzlicher Geist. Mann, oh Mann, lasst uns singen, lasst uns tanzen. Lasst uns diese Freiheit genießen in Christus. Wir sollen, Freude ist unsere Kraft, kein Wunder, dass die Menschen so kraftlos sind. Ja, du bist bekehrt. Beschneiden, komm, zeig mal. Freitags Fisch. Haare kurz. Röcke lang. Und es hört nicht auf. Weißt du, was Paulus da sagt? Schmeiß diesen Müll raus. Schmeiß die Sklavin raus. Wir sind frei und in Christus ist alles gut für dich und für mich. Der ältere Sohn war auf dem Feld und als er nahe zu Hause kam, hörte er singen und tanzen und er rief zu sich einer der Knechte und fragte, was das wäre. Weißt du, da ist so stolz. Knecht, komm her, geh hin. Klar wusste er, dass dein Bruder zurückgekehrt war. Er sich erniedrigen? Und zu seinem Bruder hingehen. Sein Papa ist gelaufen. Der konnte sich nicht zurück. Der hatte sich Sorgen gemacht die ganzen Jahre. Und er steht auf und läuft. Und hier ist er selbst. Ich zu diesem Sünder? Der aber sagte ihm, dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihm gesund wieder hat. Da wurde er zornig und wollte nicht hinein. Die Güte Gottes macht sie zornig. Wieso? Ich bin so treu gewesen. Ich habe so viele Jahre hier in der Gemeinde gedient und bin immer noch kein Ältester. Ich diene in der Küche schon so viele Jahre und kriege kein Lob. Es hat sich noch keiner bei mir bedankt. Er antwortete aber und sprach zu seinem Vater, siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe dein Gebot noch nie übertreten. Mann, und solche Gemeindemitglieder möchte ich nicht haben. Ich habe die am liebsten, die ständig kommen und sich auskotzen. Wir haben zusammengesessen mit, ich will einfach sagen, 16 Teenies in Heroldegg. Wisst ihr, was die gemacht haben, eine Stunde lang? Die haben sich ausgekotzt und geweint. Sünde bekannt. Wir haben es nicht angeschoben. Ihre Herzen waren bereit und der Geist Gottes hat gewirkt. Und ich staune über dem, was ich da gehört habe, an Umkehr und Buße. Und es war keine Anklage. Für diejenigen, die versagt hatten, war Trost. Wahnsinn, ich konnte es nicht glauben. Er antwortete und sprach zu seinem Vater, siehe, so viele Jahre diene ich dir. Seine Werke, Selbstgerechte, schieben immer ihre Werke hervor. Das, was sie getan haben. Und du hast mir nie einen Bock gegeben. Das ist mit meinen Freunden, dass ich es mit meinen Freunden fröhlich gewesen wäre. Nun aber, da dieser dein Sohn gekommen ist, der dein Hab und Gut mit Huren, seht ihr die Anklage hier, verprasst hat, hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet. Er aber sprach zu ihm, mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir, hast es nicht geschnallt? Das, was meins ist, ist deins. Die Verheißung Gottes in der Bibel sind deine. Sie sind für dich. Der Trost, die Ermutigung. Sein Reichtum, wenn du ihm suchst, ist für dich, steht dir zur Verfügung. Seine Herrlichkeit, suche es und sei nicht wie dieser Sohn. Du bist alle Zeit bei mir und alles, was meins ist, das ist dein. So einen Vater hätte ich mir gewünscht. Du sollst aber fröhlich und gutes Mutes sein, denn dieser, dein Bruder, war tot. Er spricht das Problem an. Neid, Missgunst, das ist immer bei den Selbstgerechten drin. Der kann sich nicht über den armen, schwachen Sünder freuen. Er ist innerlich verbittert. Er ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wieder gefunden. Es tut mir leid, ich habe wieder überzogen, aber es gibt nur noch eine Woche dazu, zum Überziehen. Dann werdet ihr immer kurze Predigten haben. Wir wollen zusammen ein Lied singen.